GEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von IGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Wie unser Stammpublikum weiß, sind wir schon bei der 10. Podcast-Staffel angelangt und wir feiern dieses Jubiläum auf ganz besondere Weise, nämlich mit einer Videoaufzeichnung aller 8 Podcast-Gespräche. Das Thema unserer aktuellen Staffel wird derzeit heiß diskutiert. Wie kurieren wir unser Gesundheitssystem? Mein heutiger Podcast-Gast stellt sehr spannende Überlegungen dazu an, wie wir im Gesundheitssystem die richtigen Entscheidungen treffen können, um für die Menschen die Gesundheitsversorgung auf dem gewünschten hohen Niveau absichern zu können. Genau darüber werden wir uns gleich unterhalten. Herzlich willkommen, Dr. Michael Heinisch.
Danke für die Einladung.
Dr. Heinisch ist seit 2001 Vorsitzender der Geschäftsführung der Vinzenz-Gruppe, die mit ihren Spitälern, Reha-Zentren, Pflegeeinrichtungen und sonstigen Gesundheitsangeboten zu den größten gemeinnützigen privaten Gesundheitsunternehmen Österreichs zählt. Michael Heinisch ist in der Vinzenz-Gruppe unter anderem für die Kompetenzfelder Langzeitpflege, Betreuung und Rehabilitation sowie für das sehr spannende Kompetenzfeld Future Health verantwortlich. Unter seiner Obhut werden Gesundheitsparks entwickelt und auch neue Gesundheitsmodelle geschaffen. Dr. Heinisch unterrichtet in Wien und Krems Healthcare Management und ist Vorsitzender des Universitätsrates der Medizinischen Universität Graz. Herr Dr. Heinisch, in einem Ihrer LinkedIn-Postings weisen Sie darauf hin, dass wir in Österreich über 97% der öffentlichen Gesundheitsausgaben in Behandlungen investieren und nur 3% in die Prävention. Dass seit 20 Jahren die gesunden Lebensjahre nicht mehr gestiegen sind, führen Sie auf dieses Missverhältnis zurück. Was läuft da bei uns falsch?
Ja, Sie haben es richtig gesagt. Wenn man sich so die Statistiken anschaut und Österreich mit Österreich vergleicht, also die letzten 10, 20, 30 Jahre, dann haben wir wenig Bewegung bei den gesunden Lebensjahren. Etwas geht es hoch, aber es ist verhältnismäßig wenig. Und auf der anderen Seite geben wir aber sehr viel Geld in die Gesundheitsversorgung aus. Wir sind mittlerweile über 12% des Bruttoinlandsprodukts. Also da ist irgendwo ein Mismatch, ein Ungleichgewicht. Viel Geld und andererseits nicht die Effektivität, die man sich eigentlich wünschen und erhoffen würde. Und die Prognosen, wie es weitergeht, sind eigentlich auch düster. Weil wenn man so dem Fiskalrat zuhört, der sagt sehr, sehr klar, also die Verschuldung der öffentlichen Haushalte wird weiter steigen. Und ein wesentlicher Treiber dieser Verschuldung ist tatsächlich das Gesundheitswesen und etwas abgeschwächtes Sozialwesen, also die Pflege. Es hört nicht auf, es wird immer mehr. Es ist aber jetzt nicht das Problem, dass wir ineffizient wären, also dass wir irgendwie das Geld verschwenden würden, sondern es ist demografiebedingt. Menschen werden älter und deswegen brauchen sie Gesundheit und sie brauchen auch Pflegeleistungen. Nur zu was führt das jetzt? Weitere Verschuldung heißt weniger Handlungsspielraum für Investitionen. Oder man macht weiter Schulden, das ist aber, glaube ich, auch keine Option. Oder man nimmt es anderen gesellschaftlichen Bereichen weg, wie der Bildung, Sicherheit, Landesverteidigung, das ist auch keine Option. Also das heißt, in dieser Gemengelage haben wir doch einen sehr, sehr deutlichen grundsätzlichen Reformbedarf.
Sie haben es angesprochen, die Situation ist prekär. Wir haben es alle gehört, bei der österreichischen Gesundheitskasse klafft eine Finanzierungslücke. Sie haben es auch gesagt, der Internationale Währungsfonds empfiehlt Österreich zu sparen bei den Gesundheitsausgaben. Warum glauben Sie aber, zeigen Gesundheitsreformen bislang keine echte und nachhaltige Wirkung?
Wir setzen, auch die Politik setzt durchaus Maßnahmen. Also man kann das nicht leugnen, nicht? Also da passiert schon einiges. Nur Sie haben den Punkt schon erwischt. Wir haben immer wieder alle paar Jahre wieder grundsätzlichen Reformbedarf. Das heißt, es ist keine nachhaltige Reform, die man da so spürt. Und ich erkläre es mir so, dass sehr viel getan wird in jedem einzelnen Sektor dieses Gesundheitswesens. Es wird viel getan in den Krankenhäusern, auch Reformen werden hier umgesetzt. Es wird viel getan im niedergelassenen Bereich, auch Reformen werden hier umgesetzt, wie zum Beispiel die Primärversorgungszentren. Es wird in der Pflege immer wieder gearbeitet, in der Rehabilitation. Aber es wird jeweils in den einzelnen Sektoren gearbeitet. Und man optimiert und das gesamte System wird aber damit nicht automatisch mitoptimiert, sondern es kommt zu Suboptimierungen, nicht? Weil die Dinge nicht integriert und gesamthaft betrachtet werden. Es ist ja doch irgendwie so auffällig, dass einerseits immer mehr Geld in die Krankenhäuser fließen, aber auch zugleich immer mehr Geld in den niedergelassenen Bereich. Normalerweise müsste man ja glauben, dass das kommunizierende Gefäße sind, dass wenn man irgendwo investiert, dass vielleicht in einer anderen, auf einem anderen Sektor die Dinge wieder billiger werden, dass man da wieder zurücknehmen kann. Aber das passiert nicht. Also das ist doch ein Symbol, dass die Dinge nicht gesamthaft, gemeinsam, integriert irgendwie reformiert werden, sondern jeweils in sich halt den einzelnen Subteilen dieses Systems.
Und welche Ansätze verfolgen Sie in der Vinzenz-Gruppe, weil ich nehme an, auch Sie haben knappe Ressourcen, um eine funktionierende Gesundheitsversorgung anzubieten, die auch bei den Menschen dann wirklich ankommt?
Also man muss von vornherein einmal vorausschicken, wir sind natürlich genauso wie alle anderen, die im öffentlichen Gesundheitssystem tätig sind, abhängig von der Finanzierung durch die öffentliche Hand. Also wir haben jetzt nicht irgendein Wundermittel, dass man sagt, na, wir sind da ganz in einem anderen Spielfeld. Nein, wir sind mittendrin und wenn die öffentliche Hand ein Problem hat mit der Finanzierung, dann spüren wir das unmittelbar und sofort und nachhaltig. Was wir aber tun, wir versuchen halt alle unsere Effizienzreserven zu nutzen, um halt mit den Mitteln, die wir haben, möglichst viel an Wirksamkeit, an Output zu schaffen. Das ist bei uns ja der tagtägliches Brot und da bemühen wir uns natürlich auch sehr. Weiters bemühen wir uns immer mehr halt auch Technologie, also und zwar wirklich patientenorientierte Technologie zu nutzen. Nicht die Medizintechnik, die verwenden wir immer, das wie alle, aber dass man halt Maßnahmen findet, um den Menschen mit gleich viel Ressourcen mehr Leistungen bieten zu können.
Zum Beispiel?
Das ist die Technologie. Na, ich glaube, man kann da mit Telemedizin zum Beispiel sehr, sehr viel machen. Weil wenn Sie es schaffen, dass Sie mit einem Team von Ärztinnen und Ärzten hier durch Telemedizin einfach in der gleichen Zeit mehr Menschen behandeln können, indem sie zum Beispiel monitoren. Ja? Und da muss ja der Mensch nicht immer hier sein, sondern er kann zu Hause sein. Dann kriegen Sie mehr Wirksamkeit in dieses System. Also Sie holen einfach mit den gleichen Ressourcen mehr Leistung raus. Und das dazu verhilft natürlich Telemedizin. Und was wir auch tun, wir kooperieren. Also wir wissen, dass man alleine in diesem System, ist man bald einmal an seinen Grenzen, ja, weil man auf seine eigenen Kompetenzen und Ressourcen angewiesen ist. Aber wenn man mit Kooperationspartnern arbeitet, vielleicht auch Kooperationspartnern, die man prima vista gar nicht denkt, dann verändert man natürlich ja, das Spielfeld. Ja. Sie werden wirksamer, sie kriegen Ressourcen, sie kriegen Kompetenzen, die sie davor nicht hatten. Und damit kann man mehr rausholen eigentlich mit den Ressourcen.
Können Sie uns einen Partner verraten? Oder?
Ja, also wir glauben daran, dass Medizin, dass Gesundheitsversorgung mehr in die Nähe der Menschen rücken sollte. Also im Moment sind ja die Menschen darauf angewiesen, dass sie in den Krankenhäusern versorgt werden. Aber wir wollen ja mehr zu den Menschen. Wir wollen hinaus zu den Menschen. Und wir haben nach Orten gesucht, wo das möglich ist, ja, wo man auch attraktive Flächen hat, wo die Menschen sowieso viel Zeit verbringen. Und wir sind auf eine Partnerschaft mit Spar gekommen, mit den Spar European Shopping Centers, um es genau zu sagen. Die betreiben Shopping Center und die sind sehr gut erreichbar. Die haben eine Menge Parkplätze, sind sehr attraktive Flächen. Die Menschen sind dort, weil es ist ja mittlerweile sind es ja Orte, wo man nicht nur mehr zum Einkaufen hingeht, sondern da gibt es Kinos, Restaurants, Theater, Polizeidienststellen. Und wir haben uns überlegt, unsere Gesundheitsangebote dort in diese Shoppingcenter zu integrieren. Und das, diese Flächen hätten wir alleine nie bekommen, ja, weil wir haben nicht die Mittel für sowas. Aber mit diesem Kooperationspartner öffnet man plötzlich ganz neue Möglichkeiten, vor allem für die Menschen.
Sehr, sehr spannend. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Sie setzen sich ja, wie man jetzt auch sieht, intensiv nicht nur mit den Problemen, sondern mit den Lösungen auseinander. Sie rufen auch dazu auf, Gesundheit neu zu denken und einen Paradigmenwechsel vorzunehmen. Was meinen Sie damit dann ganz genau?
Also ich glaube, wir müssen mal anfangen, überhaupt Gesundheit neu zu definieren oder vielleicht richtig zu definieren. Ja. Gesundheit ist nicht nur Krankenhaus, ist nicht nur die Ordination, sondern Gesundheit beginnt schon zuallererst einmal bei der Bildung der Menschen. Das ist, wenn Sie Menschen haben, die sich auskennen im Gesundheitswesen, die sich selbst auch besser einschätzen können, was brauche ich und wohin soll ich denn am besten gehen, dann ist das ein ganz anderes Miteinander. Ja. Also fangt mal bei der Bildung an, Gesundheit. Geht über die Prävention. Also Gesundheit heißt Prävention. Gesundheit heißt niedergelassene Versorgung. Gesundheit heißt stationäre, akute Versorgung. Heißt Pflege, heißt Rehabilitation, heißt betriebliche Gesundheitsförderung. Es braucht einen viel größeren Gesundheitsbegriff, den wir dann auch gemeinsam entwickeln. Also wo wir dann auch die Angebote, das Miteinander in all diesen Sektoren, die ich jetzt aufgezählt habe, abstimmen.
Ja. Ich finde es immer so spannend, dass wir vom Gesundheitssystem sprechen. Es ist ja eher ein Krankheitssystem, ja. Und Sie sprechen dann doch viel von Gesundheit. Wir bei der IGEFA setzen uns ja seit Jahren für die Stärkung der Eigenverantwortung, die Sie gerade angesprochen haben, ein, für die Gesundheitskompetenz. Was glauben Sie, muss konkret geschehen, um diese tragenden Säulen wirksam in der Gesundheitspolitik zu verankern?
Die Gesundheitskompetenz.
Ja. Oder überhaupt diese Eigenverantwortung, ja.
Ich glaube, dass das sehr wohl in der Politik angekommen ist. Also wenn man die Zeitungen liest, dann spürt man schon, dass jeder Politiker, jede Politikerin das Thema Prävention und Gesundheitskompetenz mittlerweile immer mitnimmt. Ja. Es geht jetzt um die Umsetzung. Es braucht in den Bildungseinrichtungen, braucht es hier konkrete Formate, um die jungen Menschen zu dem Thema zu bringen, also zur Gesundheitskompetenz zu bringen. Das fängt in den Kindergärten an, das geht in die Schulen, das geht in die Lehrpläne hinein. Wir haben in den Schulen zum Beispiel doch einen PISA-Test alle paar Jahre. Und da werden die Grundkenntnisse von jungen Menschen abgefragt. Und nach den Ergebnissen gibt es meistens immer ziemliche Debatte. Und man fängt an, dann strategisch zu korrigieren. Ja, man sagt, na gut, da müssen wir dort und dort mehr Schwerpunkte legen. Warum machen wir nicht einen PISA-Test für Gesundheitskompetenz? Das könnte man machen. Und damit wäre das Thema viel präsenter. Menschen wären sensibilisiert. Und dann könnte man auch dann zielgenauer eingreifen und sagen, da fehlt etwas. Ja. Da gibt es ein Problem mit der Navigationskompetenz durch die vielen Angebote. Ja. Oder da gibt es ein Problem, dass die Menschen sich zu wenig selbst einschätzen können in ihren Gesundheitsbedürfnissen oder dass sie zu wenig wissen über Gesundheitsförderung. Dann könnte man nacharbeiten. Also ich denke, da muss man einfach umsetzen und haben wir sehr viel, viel Potenzial nach oben.
Absolut. Sie haben jetzt schon ein paar Projekte angesprochen. Haben Sie noch Ideen, welche Projekte oder Ansätze zur Unterstützung der Menschen bei ihren eigenverantwortlichen Bemühungen um ihre Gesundheitsbemühungen besonders erfolgsversprechend sein könnten?
Dieses Thema Prävention, das Sie da ansprechen, ist ja schon ein altes Thema. Ja? Also seitdem ich da im Gesundheitswesen bin, vor rund 25 Jahren, war Prävention genauso Thema. Ja? Aber man wusste nicht, wie man es angeht. Warum? Weil wenn Sie heute eine Maßnahme setzen, die Ihnen gut tut, ja, oder die Gesundheit, Ihre Gesundheit fördert, haben Sie aber die Konsequenzen nicht heute am Abend oder morgen, sondern die haben Sie in 10, 15, 20 Jahren. Also wenn Sie heute anfangen, also aufhören zu rauchen, dann haben Sie viel später erst was davon. Und das ist für Menschen immer sehr schwierig, finde ich, ja, wenn so Ursache, Wirkung sehr lange auseinanderliegen. Und da bin ich sehr vertrauensvoll, was Technologie anbelangt. Weil mit Technologie kriegen Sie, wie Sie, wenn Sie, Sie haben da einen glaube ich, einen Ring,
ja. Ja,
der Ihre Vitalparameter oder was auch immer hier misst, ja. Da kriegen Sie relativ schnell Feedback. Am Abend sagen Sie, ja, Sie haben genug Schritte gemacht oder Sie haben am Morgen gut geschlafen und das belohnt Sie. Ja. Also da haben Sie unmittelbares Feedback. Und deswegen glaube ich, dass wir mit Technologie hier doch einiges verändern werden können in unseren Präventionsangeboten. Und das Zweite, woran ich auch glaube, ist das Potenzial von künstlicher Intelligenz, das wir nutzen können. Weil bislang ist es doch so, dass wir so 5, 6 Sachen haben, alle, Sie und ich, die wir berücksichtigen sollten für gesundes Leben. Ja, aber das sind Ihre Angelegenheiten, sind da ziemlich ident. Also die Dinge, die Sie machen sollten, sind ziemlich ident zu denen, die ich machen sollte. Nur ist es denn wirklich, dass alle diese Dinge bei Ihnen und bei mir gleich wirken? Ist es für Sie genauso wichtig wie für mich, sich zu bewegen? Ist es für Sie genauso wichtig wie für mich, das und das zu essen oder das nicht zu essen? Ich kann es Ihnen ja nicht beantworten. Aber ich weiß, dass wir mit Daten, die wir über uns mittlerweile wirklich enorme Daten über uns und mit künstlicher Intelligenz können Sie Ihr Präventionsprogramm bekommen und ich meines. Und das wird unterschiedlich sein. Und das wird auch helfen, glaube ich, Prävention besser zu den Menschen zu bringen.
Sie greifen immer meine Fragen vorab. Eben moderne Technologien eröffnen uns große Chancen. Haben Sie vielleicht noch eine andere Idee, wie unsere Gesundheitsversorgung in der Digitalisierung und in der künstlichen Intelligenz noch besser werden kann? Abgesehen von individualisierter Medizin vielleicht letztendlich, daraufhin wird es wahrscheinlich rauslaufen, oder?
Also diese Kombination aus enormen Datenbeständen, die wir mittlerweile haben. Ja. Also wir haben noch nie so viele strukturierte Daten gehabt.
Nutzen wir die auch?
Und zugleich haben wir auch jetzt die Möglichkeit, immer mehr mit künstlicher Intelligenz die auch zu nutzen, ja, um aus wirklichen Daten Informationen zu machen. Das ist eine Mischung, die wird uns personalisierte Medizin, personalisierte Gesundheitsversorgung, personalisierte Prävention ermöglichen. Ja. Damit hat der Mensch was davon. Aber wir werden natürlich auch als diejenigen, die die Behandlungen machen, die Diagnosen machen, ganz neue Möglichkeiten haben. Weil, ich meine, das Wissen verdoppelt sich mittlerweile, ich glaube, alle so 100 Tage. Kein Mensch kann mehr damit Schritt halten. Aber wir wollen aber mithalten, wir müssen mithalten. Wir sind ja den Menschen schuldig, dass wir ihnen immer latest state of the art der Medizin, der Gesundheitsversorgung geben. Also glaube ich, werden wir da Hilfen bekommen. Und zwar die da halt, die Ärztinnen, Ärzte, die Therapeutinnen, die Pflegekräfte, dass die einfach besser zu den Wissensquellen kommen. Ja. Und wir haben davor darüber gesprochen, dass man natürlich auch die Ressourcen effizienter nutzen kann. Aber es ist auch eine Frage des Wissens, die man dann wirklich wirksam umsetzen kann in Behandlung, in Diagnose, in Behandlung.
Ja. Sie wissen ja sicher auch, dass viele Menschen bei Gesundheitsfragen sich früher an Dr. Google, heute wahrscheinlich an ChatGPT wenden. Nicht immer sind die Antworten da so seriös, wie wir wissen. Was es braucht, unserer Ansicht nach, sind vertrauenswürdige Plattformen für Gesundheitsanliegen, die wirklich evidenzbasierte Gesundheitsinformationen und Handlungsanleitungen in verständlicher Sprache vermitteln. Eine kluge Erstinformation würde vielleicht oft die Ordination oder sogar den Ambulanzbesuch entlasten. Was würden Sie da der Gesundheitspolitik empfehlen?
Es braucht Plattformen, wo die Menschen sich orientieren können, ja? Wo sie nachlesen können, nachhören können, nachschauen können. Und wichtig ist, dass dahinter keine kommerziellen Interessen liegen, nicht? Weil dann ist es natürlich das ist höchst manipulativ, ja? Wenn ich dann gleich was damit verkaufen will. Das heißt, es müssen Einrichtungen sein, Institutionen sein, die einen öffentlichen Auftrag auch haben. Ja? Also beispielsweise Universitäten. Und da müssen dann auch die Informationen, die auf diese Plattform kommen, kuratiert sein. Das muss evidenzbasiert sein. Das muss kuratiert sein. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass in dieser Plattform sie nicht in irgendeiner Form manipuliert oder fehlgeleitet werden oder dass da irgendwelche Einzelinteressen dahinterstehen, sondern dass da ein öffentliches Interesse an ihrer Gesundheit liegt. Das ist entscheidend. Aber ich würde auch nicht nur auf die Technologie setzen, weil Plattformen sind technologische Plattformen. Wir müssen schon den Menschen als Maß der Dinge sehen. Und zwar, ich brauche auch einen Menschen, an den ich mich wenden kann, nicht nur eine Plattform. Ich hoffe, dass
1450 vielleicht?
1450 ist natürlich ein wesentlicher Zugang zu Wissen und zu Orientierung. Und da ist ein Mensch. Und das ist auch wertvoll so. Und wir sollten generell Menschen, vielleicht auch als eigene Berufsgruppe, noch stärker forcieren, die Navigationsaufgaben in diesem System übernehmen. Ja? Die also gut gebildet sind, die das System kennen, die gut mit Menschen umgehen können, die dann Navigationsleistungen anbieten. Nicht jeder wird das brauchen. Also wir brauchen nicht für alle Österreicherinnen und Österreicher einen Navigator. Aber viele Gruppen, Menschen, brauchen das sehr wohl, weil sie heillos überfordert sind, sich da zurechtzufinden.
Wir hatten in einer vergangenen Folge den Herrn Magister Feitschecker vom Apothekerverband, der natürlich sich eingesetzt hat, dass die Apotheken diese Lotsenfunktion übernehmen sollen. Wie sehen Sie das?
Wir haben so viele Menschen, die unorientiert sind im Gesundheitswesen. Also wenn man sich die letzten Statistiken anschaut, die Umfragen, ja, die international gemacht werden, dann können Sie davon ausgehen, dass ungefähr 50% der Menschen schwerste oder schwere Probleme damit haben, sich im System zurechtzufinden, zu wissen, wo sie mit ihrem Anliegen richtig hingehen. Das heißt, auf Ihre Frage zu kommen, es wird viele Kontaktpunkte brauchen, wo es Orientierung gibt. Die Apotheken sind sicherlich ein ganz wichtiger Orientierungspunkt, aber es wird noch viele andere brauchen, damit wir hier Ordnung reinbringen in dieses System.
Wenn Sie in die Glaskugel blicken können, 5 Jahre von heute, was wäre für Sie das beste Szenario für Österreichs Gesundheitsversorgung? Und was muss jetzt in diesen 5 Jahren passieren, damit wir das wirklich erreichen können?
Also ich würde gerne 10 Jahre Gut. nehmen, ja, wenn man das aussuchen darf, weil 5 Jahre ist schnell vorbei.
Das stimmt.
Aber ich würde mir wünschen, dass da zusätzliche zwei gesunde Lebensjahre dann als Ergebnis für uns alle stehen. Ja, 2 Jahre. Und das werden wir nur dann schaffen, wenn wir eben nicht in den einzelnen Sektoren denken und die weiter optimieren, sondern integriert alle Sektoren in Verbindung bringen und abstimmen. Weil das will ja auch der Mensch. Der Mensch ist ja im Moment eigentlich derjenige, der die ganzen Angebote und Leistungen koordinieren muss. Aber damit ist er, haben wir ja davor gesprochen, heillos überfordert. Also ich wünsche mir ein System, das Integration bietet, in dem Menschen da sind, die integrieren, wie Lotsen, wie auch immer sie dann heißen, in dem auch Technologie hilft zu integrieren, in dem auch die Finanzierungssysteme integrierter gedacht werden. Ich halte das auch für ein Problem im österreichischen Gesundheitssystem. Die Finanzierungssysteme folgen oftmals nicht der menschlichen Intuition. Ein Beispiel: Wenn Sie als alter Mensch im Krankenhaus liegen auf der Akutgeriatrie, dann zahlen Sie einen relativ geringen Selbstbehalt pro Tag. Ne? Das, was wir so alle zahlen, das sind 10 Euro, ein bisschen was drüber. Jetzt ist es eigentlich intuitiv nicht für alle wirklich angenehm, in einem Krankenhaus zu liegen, sondern die würden vielleicht gerne in eine Überleitungspflege gehen oder in eine Kurzzeitpflege. Es ist doch auch irgendwie angenehmer dort. Nur dort zahlen sie enorme Selbstbehalte. Also das meine ich mit, man sollte die Finanzierungssysteme auch der Intuition des Menschen folgen lassen. Ja?
Und auch der Sinnhaftigkeit wahrscheinlich.
Die menschliche Intuition ist ja sehr oft eine, die sinnvoll ist, ja? Wo man sagt, ich weiß eh, wie es eigentlich gehen könnte. Nur so ein Finanzierungssystem kann dann auch genau das Gegenteil eigentlich einfordern und das müssen wir abstimmen. Also Integration ist eigentlich mein Wunsch und meine Hoffnung, dass wir das in den Jahren hinkriegen, damit wir mehr gesunde Lebensjahre daraus kriegen.
Das gefällt mir sehr gut, weil damit kämpfen wir auch immer, weil intuitiv sagen wir, der Mensch kann gerade bei den geringfügigen Erkrankungen, die wir in der OTC-Industrie betreuen, durchaus auch alleine damit umgehen, weil er Erfahrung mit seinen Erkrankungen hat. Wie glauben Sie, können wir als OTC-Industrie dazu beitragen, das Gesundheitssystem zukunftssicher und finanzierbar zu machen?
Ja, Sie haben gerade gesagt, Sie helfen natürlich Prävention, also in der Prävention von Krankheiten. Ja. Und das wird unser zentraler Punkt sein. Aber ich glaube, dass Sie auch einen Auftrag haben in der Bildung, also in der Gesundheitskompetenz, in der Förderung von Gesundheitskompetenz und auch einen Auftrag, die Dinge sehr transparent für die Menschen darzustellen, was denn so ein OTC-Produkt tut und was es nicht tut. Also da ist die Transparenz sehr stark gefordert. Also Bildung, Prävention, Transparenz, ich glaube, mit dem können Sie einen großen Beitrag leisten, das System nachhaltig zu halten.
Wir versuchen es. Herzlichen Dank, Herr Dr. Heinisch, für Ihre inspirierenden und zukunftsweisenden Einblicke. Bevor wir uns verabschieden, würde ich Sie noch bitten, nochmal, was ist wirklich Ihre persönliche Kernbotschaft? Was sollen sich die Zuseherinnen und Zuseher aus dem heutigen Gespräch mitnehmen? Und woran sollen wir gemeinsam die nächsten 10 Jahre arbeiten?
Also mein Wunsch und das, wofür ich einstehe und wo wir uns einfach jeden Tag bemühen, ist ein Gesundheitssystem zu bauen, das dem Menschen folgt. Weil der Mensch, der lebt im Schnitt in Österreich 81,5 Tage.
Jahre.
Entschuldigen Sie, Jahre, Gott sei Dank. Und er hat da viele Phasen in seinem Leben. Er hat gesunde Phasen, er hat kranke Phasen, er hat akute Phasen, er hat chronische Phasen. Es ist ein permanentes eine Abfolge von unterschiedlichen Lebensphasen und damit Bedarfen an seine Gesundheitsversorgung. Und wir müssen ein gesundes System ausrichten, das diesen Bedürfnissen und diesen unterschiedlichen Phasen folgt. Also wir müssen ein System finden, wo der Mensch wirklich das Maß der Dinge ist und wir uns an seinen Bedürfnissen orientieren und ihn damit dabei unterstützen, möglichst lang gesund zu bleiben und im Krankheitsfalle auch das Optimum zu bringen. Unser Ziel müssen diese gesunden Lebensjahre sein. Und die können wir nur schaffen, indem wir uns wirklich an den Menschen orientieren.
Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für Ihre Analysen. Ich glaube, wir wünschen uns beide, dass Ihre Lösungsansätze möglichst bald auch zur Umsetzung kommen. Vielen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei waren. Achten Sie auf sich und Ihre Gesundheit. Sie wissen ja, Gesundheit ist das höchste Gut. Bis zum nächsten Mal bei IGEFA im Gespräch.
IGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association.